Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Europe cannot stop change, but it can choose to embrace it and invest in a new age of prosperity and improving our quality of life.
Europa kann den Wandel nicht aufhalten, aber es kann sich dazu entscheiden, ihn anzunehmen, in eine neue Ära des Wohlstands investieren und unsere Lebensqualität verbessern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Vormittag im EU-Parlament in Straßburg, wo die Wahl eines Präsidenten bzw. einer Präsidentin der EU-Kommission auf der Tagesordnung stand. Einzige Kandidatin, die bisherige Amtsinhaberin von der CDU. Die Wahl war geheim, der Ausgang nicht gewiss. Nach ihrer Rede, die für fast alle Seiten etwas bereithielt, kam Ursula von der Leyen aber im ersten und einzigen Wahlgang deutlich auf die erforderliche absolute Mehrheit. Mehr dazu gleich. Außerdem, der Vizepräsidentschaftskandidat Donald Trumps, der Senator J.D. Vance, wirbt um die Stimmen der Arbeiterinnen und Arbeiter. US-Präsident Biden fällt hingegen wegen einer Corona-Infektion vorerst aus. Und in der Nähe von Oxford treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Der Hintergrund gleich anschließend hat den Titel Unruhe stiften, Zweifel säen, Desinformation im Superwahljahr. Am Mikrofon ist Dirk-Olli Weigmann. Ihnen einen guten Abend. Das EU-Parlament, es arbeitet ein wenig anders als der Deutsche Bundestag. Hier gibt es so etwas wie Fraktionsdisziplin nicht. Die EU-Kommission muss immer nach Mehrheiten für ein Vorhaben werben. Das gilt auch für die Wahl des Kommissionspräsidenten bzw. der Präsidentin. Und so war eine Mehrheit für eine zweite Amtszeit für Ursula von der Leyen nicht gewiss. Im Gegenteil, vor 5 Jahren verweigerten ihr einige Abgeordnete aus dem eigenen Lager ihre Stimme. Am Ende erzielte sie heute allerdings eine klare Mehrheit mit Stimmen der deutschen Grünen, aber ohne die der FDP. Caroline Born hat den Tag verfolgt.
Kerzengerade sitzt Ursula von der Leyen im Parlament, als das Ergebnis verkündet wird.
Votes in favor 401.
401 Abgeordnete stimmen für eine erneute Amtszeit der Kommissionschefin, 284 dagegen. Von der Leyen legt die Hand auf die Brust, die Erleichterung ist ihr anzusehen und es ist ein besseres Ergebnis als vor 5 Jahren.
This time it's 41, so much better.
41 Stimmen mehr als nötig. Wer wie abgestimmt hat, lässt sich nicht überprüfen. Die Wahl ist geheim. Neben von der Leyen's Christdemokraten haben die Sozialdemokraten ihre Unterstützung zugesagt, ebenso die Liberalen. Doch es gibt Abweichler. Zum Beispiel die 5 Abgeordneten der FDP. Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt, sie habe eine klare Absage vermisst, dass die EU gemeinsam neue Schulden aufnimmt.
Unsere Befürchtung ist, dass es ein Weiter-so ist. Dass es jetzt nicht wirklich etwas Neues kommt. Insofern haben wir uns entschieden, gegen sie zu stimmen.
In ihrer Rede hat die amtierende Kommissionspräsidentin versucht, es möglichst allen recht zu machen. Eine Gratwanderung. Ganz vorne das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Weniger Bürokratie, schnellere Zulassungen, um Unternehmen mehr Luft zu verschaffen. Ein sogenannter Clean Industrial Deal soll für mehr Innovationen in saubere Technologien sorgen. Den will von der Leyen innerhalb von 100 Tagen vorlegen. Ihr Herzensprojekt der vergangenen 5 Jahre, den Klimaschutz, erwähnt sie kurz und schiebt schnell die Schlagworte Pragmatismus und Technologieoffenheit hinterher.
We have to reconcile climate protection and a prosperous economy.
Klimaschutz mit einer florierenden Wirtschaft unter einen Hut bringen. Es ist der neue Sound von der Leyen, mit dem sie auch auf innerparteiliche Kritiker eingeht, die ihr vorwerfen, zu grüne Politik zu machen. Den Grünen hat es trotzdem gereicht. Eine Mehrheit soll für sie gestimmt haben. Grünen-Ko-Fraktionschef Bas Eickhout aus den Niederlanden erklärt, man wolle nun mitarbeiten an einer stabilen Mehrheit.
Because no one is served by a chaotic parliament and you've seen today already there are enough individuals that love chaos and love to create that.
Denn Chaos im Parlament helfe niemanden, so der Niederländer. Und es habe sich gezeigt, dass es genügend Parlamentarier gebe, die Unruhe stiften.
How many colleagues need to come and escort you out of the room?
Während der Debatte, als es um Schwangerschaftsabbrüche geht, hält eine rechtsextreme rumänische Abgeordnete ein Jesusbild hoch. Sie hat sich einen Maulkorb aufgesetzt, ruft immer wieder dazwischen. Auf Anweisung der Parlamentspräsidentin wird sie aus dem Saal geworfen. Das Narrativ, dass die EU von innen von Rechtsextremen und von außen durch Länder wie Russland bedroht ist, gut möglich, dass es einige Abgeordnete dazu bewogen hat, für von der Leyen zu stimmen. Das linke und liberale Lager versucht von der Leyen mit einer klaren Distanzierung vom Putin-Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu überzeugen.
This so-called peace mission was nothing but an appeasement mission.
Für von der Leyen keine Friedensmission, sondern reines Appeasement. Dafür erhält sie den längsten Applaus. Migration stärker begrenzen durch einen besseren Schutz der Außengrenzen, mehr Beamte für die europäische Grenzschutzagentur Frontex und weitere Partnerschaften mit Drittstaaten. Es ist ein Schritt auf die Rechtskonservativen zu. Angeblich soll die EKR-Fraktion aber nicht mehrheitlich für von der Leyen gestimmt haben. War von der Leyens Umwerben, insbesondere der Fratelli d'Italia von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die falsche Strategie?
The result today, I think, speaks for itself.
Das verneint von der Leyen. Das Ergebnis spreche schließlich für sich, sagt die neue alte Kommissionschefin.
Caroline Born war das mit ihrem Bericht. Nicht nur Europa sortiert sich neu, auch in Frankreich kam die neu gewählte Nationalversammlung heute zur konstituierenden Sitzung zusammen. Auf einen Kandidaten für den Premierminister hat sich die Linke nach wie vor nicht verständigen können. Und auch die Wahl eines Parlamentspräsidenten dürfte nicht ganz einfach werden. Am Nachmittag kamen die Parlamentarier zusammen. Hintergründe dazu von Caroline Düller.
Marine Tondelier, die Chefin der französischen Grünen, gibt sich keine Mühe mehr, den Schein zu wahren und sprach im Sender France 2 aus, was viele Wähler des Linksbündnisses wohl denken. Ich bin so angewidert und habe einfach genug. Es tut mir leid, welches Bild wir gerade abgeben für die Menschen, die uns gewählt haben. Reden wir Klartext. Es gibt keinen Verhandlungstisch mehr. Jeder Vorschlag für einen Premierministerkandidaten wurde von irgendeiner Seite vom Tisch gewischt. Die reine Lösung, die für alle ideal ist, wird es nicht geben. LFI und die Sozialisten müssen eine Schnittmenge finden. Tondelier gilt als Architektin des Linksbündnisses Nouveau Front Populaire, das als stärkste Kraft aus den Parlamentswahlen hervorgegangen war. Nun droht das Bündnis zu scheitern, nämlich am offen ausgetragenen Machtkampf zwischen den Sozialisten und der linkspopulistischen LFI, vor allem in Personalfragen. Immerhin, nach langem Gezerre hat das Linksbündnis einen gemeinsamen Kandidaten für den Parlamentsvorsitz, der heute gewählt wird. Das Präsidentenlager nennt diese Grabenkämpfe ein trauriges Spektakel.
Je trouve que le spectacle auquel on assiste depuis une dizaine de jours est assez désolant,
sagte Gabriel Attal im Sender TF1. Er ist als Premierminister nur noch geschäftsführend im Amt, zugleich aber neuer Fraktionschef der Präsidentenpartei im Parlament.
On entend parler de personnes, c'est les partis avant le pays.
Da wird über Personen geredet. Es geht in erster Linie um die Parteien, nicht das Land. Wir hingegen haben gearbeitet, während andere sich zerfleischen. Inhaltliche Arbeit, die wir gemeinsam mit den anderen politischen Kräften angehen wollen, unter Ausschluss der Extreme. Im Klartext, mit allen, außer dem rechtsnationalen Rassemblement National und der linkspopulistischen LFI. Aber in der angezählten Präsidentenpartei gibt es unterschiedliche Auffassungen, in wessen Richtung man sich orientieren soll. Manche Schwergewichte wie Ex-Innenminister Gérald Darmanin werben offen für eine Allianz mit den Konservativen. Die Droite Républicaine, wie sich deren Fraktion jetzt nennt, lehnt eine formale Koalition zwar ab, aber Fraktionschef Laurent Wauquiez nutzt einen anderen Begriff, nämlich
un pacte législatif.
So ein möglicher Gesetzgebungspakt könnte bedeuten, dass man bei bestimmten Projekten zusammenarbeitet, ohne formelles Regierungsbündnis. So ähnlich erklärt es die konservative Abgeordnete Annie
Genevard.
Wir haben uns in der Fraktion klar auf eine Linie verständigt. Wir wollen konstruktiv sein und Vorschläge machen, daher der Gesetzgebungspakt. Aber wir wollen nicht Teil einer Regierungskoalition sein und eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Präsident Macron hatte die Abgeordneten nach der Wahl mehrfach aufgefordert, eine breite Allianz aller gemäßigten Kräfte von links bis rechts zu schmieden. In Sachen Regierungsbildung ist aber weiter alles offen. Die Wahl zum Parlamentsvorsitz heute gilt als eine Art Testlauf. Sie wird zeigen, wo sich Allianzen bilden und wie geschlossen die drei großen Blöcke dastehen.
Aus Paris war das Caroline Düller. Und wir gehen in die USA. Faktisch ist ja bereits klar, dass Ex-Präsident Donald Trump die Republikaner in die bevorstehende Präsidentschaftswahl führen wird, mit guten Aussichten auf Erfolg. Sein designierter Vize J.D. Vance hat in der Nacht um die Stimmen von Arbeiterinnen und Arbeitern geworben, bevor Trump selbst in der Nacht zu morgen die Bühne der Republikaner in Milwaukee bespielen wird. Von seinen Anhängern wird er nach dem überlebten Attentat teils regelrecht als Heilsbringer verehrt. Claudia Sache berichtet.
Ein Verkaufsstand mit Basecaps, Tassen, Taschen und anderen Donald-Trump-Devotionalien. Einer der Verkaufsschlager beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee ist ein T-Shirt mit dem Heldenfoto von Trump, das um die Welt ging. Darauf reckt er, nur einen Moment nachdem auf ihn geschossen wurde, mit blutendem Gesicht die Faust in den Himmel. Fight, fight, fight steht darunter. Kämpft, kämpft, kämpft.
When you look back at Donald Trump in history now, that photo is going to come first.
Wenn man auf Donald Trump in der Geschichte zurückblickt, wird man dieses Foto zuerst finden, sagt einer seiner Jünger, Connor aus New Jersey, ein junger Mann mit Vollbart und Cowboyhut.
God's with us everywhere, everything flows through God. Somebody was clearly looking out for him.
Gott sei überall, sagt er. Jemand habe ihn ganz klar beschützt. Auch Kirsten, eine ältere Frau aus Wisconsin, ist der Meinung, dass Ex-Präsident Trump bei der Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania einen Schutzengel hatte.
He has the full armor of God on him. And he is protected and he cannot be harmed.
Er hatte die volle Rüstung von Gott an. Er ist beschützt und kann nicht verletzt werden. Das neue Narrativ der Republikaner, dass Trump unbesiegbar ist und durch nichts und niemanden verwundet werden kann, scheint besonders bei seiner rechtsreligiösen Anhängerschaft auf fruchtbaren Boden zu fallen. Die Verehrung von Donald Trump bekommt in diesen Tagen eine ganz neue Qualität.
2 days ago, evil came for the man we admire and love so much. I thank God that his hand was on President Trump.
Vor 2 Tagen kam das Böse über den Mann, den wir so sehr bewundern und lieben. Ich danke Gott, dass er seine Hand über Präsident Trump gehalten hat, sagte auch die ultrarechte Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene am ersten Tag in ihrer Parteitagsrede und befeuerte damit die Verklärung Trumps zu einer gottgleichen Gestalt. Schon vor dem Attentat wurde Trump von manchen Evangelikalen als eine Art Heilsbringer verehrt, der gegen die ungläubigen Demokraten vorgeht und zum Beispiel ungeborene Babys vor Abtreibung beschützt. Dass Trump das Abtreibungsrecht zuletzt sogar abgeschwächt hat, um Wähler dazu zu gewinnen und auch selbst nie in die Kirche geht, lassen seine frommen Anhänger dabei gerne außer Acht. Für Patty, die extra aus Tennessee zum Parteitag nach Milwaukee gereist ist, ist Trump nicht mehr nur ein Idol, sondern so etwas wie ein Erlöser, der von Gott geschickt wurde.
I think God's speaking through him. I mean, you look at biblical times and he used men in that time all the time. And I think he is using Trump to reach the people.
Ich glaube, dass Gott durch ihn spricht. In der Bibel hat Gott auch Menschen die ganze Zeit auserwählt. Ich glaube, er hat Trump auserwählt, um die Leute zu erreichen.
Aus Milwaukee meldete sich Claudia Sache. Während die Republikaner um Donald Trump also regelrecht siegestrunken daherkommen, läuft es für US-Präsident Biden nach wie vor schlecht. Immer mehr sehr prominente Demokraten fordern ihn öffentlich zum Rückzug auf. Jetzt wurde er auch noch positiv auf Corona getestet.
Gerne.
Uns zugeschaltet ist uns jetzt unsere USA-Korrespondentin Doris Simon. Denn vor wenigen Minuten ging über die Ticker, dass sich jemand sehr Prominentes zu Wort gemeldet hat, nämlich Barack Obama.
Ja, der ehemalige Präsident hat gegenüber Verbündeten geäußert, das melden mehrere US-Medien, dass die Chancen von US-Präsident Biden auf einen Wahlsieg stark gesunken seien und dass er, Obama, der Meinung sei, der Präsident müsse jetzt ernsthaft darüber nachdenken, ob er wirklich noch mal ein zweites Mal die Präsidentschaftskandidatur anstrebt. Dazu muss man wissen, dass Barack Obama nur einmal mit Joe Biden telefoniert hat seit dieser desaströsen Debatte im Juni. Und er hat wohl aber mit vielen anderen, und das ist kein Geheimnis, über die Zukunft der demokratischen Präsidentschaftskandidatur gesprochen. Und hat, darum geht es natürlich auch unter dem Oberthema, wir möchten diesen doch sehr erfolgreichen Präsident Biden in seinen 3,5 Jahren in Würde gehen lassen. Er hat wohl auch immer wieder darauf hingewiesen, es gehe ihm, Obama, darum, Biden und sein Erbe zu schützen. Und Präsident Obama ist, wie Sie schon sagten, nicht der Einzige, der von der prominenten Demokraten, der zuletzt eben Joe Biden aufgefordert hat, ernsthaft über einen Rückzug nachzudenken. Es waren gestern auch die Führer der der Demokraten im Kongress, im Repräsentantenhaus und im Senat, Hakeem Jeffries und Chuck Schumer. Und Nancy Pelosi soll Joe Biden auch im direkten Gespräch gesagt haben, schau dir die Umfragen an, es gibt eigentlich für dich keinen Weg mehr, diese Präsidentschaft zu gewinnen, überleg einen Rückzug. Und die New York Times berichtet, dass als Joe Biden sagte, naja, er sähe das anders mit den Umfragen, dass Nancy Pelosi dann sogar gesagt hat, hol deinen engsten Berater dazu, Mike Donilon, um die Dinge aufzuklären. Das heißt, der Druck ist enorm auf den US-Präsidenten.
Jetzt ist Barack Obama nicht irgendwer. Welches Gewicht hat sein Wort?
Barack Obama und Joe Biden haben eng zusammengearbeitet in ihren Jahren als Präsident und Vizepräsident. Aber es ist wohl auch nicht ein enges Verhältnis gewesen, wie es vielleicht in früheren Präsidentschaften bestanden haben mag, wie etwa bei Bill Clinton und Al Gore. Insofern ist das vielleicht nicht das entscheidende Wort für Joe Biden, aber Barack Obamas Wort hat unter den Demokraten immer noch enorme Wirkung.
Aus den USA war das live für Doris Simon. Barack Obama spricht sich auch für einen Rückzug von Joe Biden aus. Schönen Dank. Ins Inland hat sich die Bundesregierung diverser Rechentricks bedient bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2025. Die Opposition jedenfalls erhebt diesen Vorwurf. Bundeskanzler Olaf Scholz, der weiß das weit von sich. Kurz vor der Sommerpause hat er sich im ARD-Hörfunk einem Interview gestellt. Jörg Münchenberg.
Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat im ARD-Interview der Woche den Entwurf für den Haushalt 2025 verteidigt. Gestern hatte das Kabinett den Etat mit zweiwöchiger Verspätung verabschiedet, nachdem die Ampelspitzen monatelang um das Zahlenwerk gerungen hatten. Jetzt plant der Bund für das kommende Jahr mit Ausgaben von 480 Milliarden Euro und einer Netto-Neuverschuldung von 44 Milliarden. Die Schuldenbremse soll erneut eingehalten werden.
Weder getrickst noch unseriös getrickst, sondern das ist alles gut zueinander gefügt worden. Das hat viel Zeit gekostet. Wir haben 80 Stunden miteinander gesprochen, was aber auch der Größe der Aufgabe wegen sehr angemessen war. Die Zeit wurde auch gebraucht.
Dennoch klafft im Entwurf weiterhin eine Lücke von 17 Milliarden Euro, die sogenannte globale Minderausgabe. Ein Teil davon soll durch nicht verbrauchte Mittel der Ministerien im Haushaltsvollzug gestopft werden. 8 Milliarden will Finanzminister Christian Lindner, FDP, durch umstrittene Maßnahmen mobilisieren, etwa durch Restmittel bei der staatlichen Förderbank KfW sowie Kredite an die Deutsche Bahn und die Autobahn GmbH. Diese drei Maßnahmen werden derzeit noch rechtlich geprüft. Alles normales Haushaltsverfahren, betont der Kanzler.
Und es ist so, dass wir ja immer in unserem Haushalt zum Beispiel eine Minderausgabe ganz allgemein einplanen. Und in diesem Fall haben wir gesagt, da ist noch ein Teil, den wir etwas größer machen, um dann im Konkreten da noch Verbesserungen einzufügen, die aber ganz konkret beschrieben sind und über die jetzt geredet wird. Also das ist ziemlich genau gestrickt.
Mitte August soll der Entwurf dann an den Bundestag geschickt werden. Ab September werden die Zahlen dort geprüft und angepasst. Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, der ursprünglich 10 Milliarden Euro mehr wollte, aber letztlich nur 1,2 Milliarden im Haushaltsentwurf bekommen hat, hofft noch auf Nachbesserungen zu seinen Gunsten.
Ich habe daraus nie ein Hehl gemacht. Der Betrag reicht mir nicht. Ich habe gesagt, das ist für mich ärgerlich, weil die Aufträge angesichts von Zeitenwende und Bedrohungslage mehr erfordern. Und wir werden jetzt die parlamentarischen Beratungen, denn die entscheiden ja am Ende über das Endergebnis. Wir werden weiter dafür eintreten, dass es mehr wird, weil die Aufgabe größer ist als das, was jetzt auf dem Tisch liegt.
Auch bei den Grünen setzt man auf das anstehende parlamentarische Verfahren. Denn vor allem bei den Ressorts Auswärtiges und Entwicklungshilfe hat es deutliche Kürzungen gegeben. Das aber, so Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge, heute Morgen im Deutschlandfunk passe nicht mehr in die aktuelle Krisenzeit.
Im Bereich der humanitären Hilfe, der internationalen Unterstützung, tun wir aus meiner Sicht noch nicht genug.
Scholz wiederum betont im ARD-Interview, ihm sei es bei den Haushaltsverhandlungen vor allem darum gegangen, dass kein Ministerium gegen das andere ausgespielt werde. Gegenüber den Forderungen aus den eigenen Reihen nach Nachbesserungen zeigte sich der Kanzler gelassen, das sei völlig nachvollziehbar. Nur habe die Koalition mit den vorhandenen Möglichkeiten zurande kommen müssen. Dennoch ist absehbar, dass der Bundestag den Haushalt 2025 an einigen Stellen noch einmal korrigieren wird.
Aus Berlin war das Jörg Münchenberg. Die Europäische Politische Gemeinschaft, ihr Name hört sich so an, als hätte sie etwas mit der Europäischen Union zu tun, hat sie aber nicht. Frankreichs Präsident Macron hat das Gremium ins Leben gerufen, in dem die 27 EU-Staaten, aber auch Länder wie Großbritannien und die Ukraine vertreten sind. Heute kamen rund 50 Staats- und Regierungschefs in der Nähe von Oxford zusammen, Gastgeber der frisch ins Amt gekommene Premierminister Keir Starmer. Mit dabei auch der ukrainische Präsident Zelensky, Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London, und der hatte eine klare Forderung im Gepäck.
Ja, Zelensky möchte, dass die westlichen Verbündeten der Ukraine mit eigenen Mitteln russische Raketen und Drohnen über der Ukraine abschießen. Er vergleicht das mit dem Einsatz gegen iranische Raketen auf Israel. Er sagt, das sei keine direkte Beteiligung am Krieg. Und wie üblich gibt es unterschiedliche Reaktionen von den westlichen Partnern. Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben sich dagegen ausgesprochen. Polen und auch Großbritannien signalisieren dagegen Einverständnis mit Zelensky.
Also ein Thema, das uns noch verfolgen wird. Echte Beschlüsse bei dem Treffen sind ja nicht zu erwarten. Wozu dient es denn aus Sicht von Keir Starmer?
Keir Starmer möchte nach dem Brexit ganz klar einen Neustart mit der Europäischen Union. Das ist das erklärte Ziel der neuen Labour-Regierung. In seiner Auftaktrede hat der neue britische Premierminister es so formuliert.
It is a pleasure today on behalf of my country to extend a hand to all of you. To say that under my leadership, Britain will be a friend and a partner, not part of the European Union, but very much part of Europe.
Also das ist ein wirklich deutlich veränderter Ton. Labour hat konkrete Ideen, auch im Angebot einen Sicherheitspakt, in dem es um Verteidigung geht, aber auch um Energiesicherheit und ein ganz wichtiges Thema für die Briten, um mehr Zusammenarbeit gegen irreguläre Migration beziehungsweise beim Kampf gegen Schleuserbanden.
Also Migration stellt er da mit in den Vordergrund. Welche Vorstellungen hat er da? Könnte es da zu einem Flüchtlingsdeal mit der EU kommen?
Das möchten die Briten gerne. Die Briten möchten, dass die EU ihnen hilft, die Schlepperbanden über den Ärmelkanal zu stoppen. Und es wird interessant zu sehen, ob und was London seinerseits zu geben bereit wäre, wenn es zu einer solchen besseren Kooperation kommen soll. Das Thema treibt ja nun wirklich alle europäischen Staaten um. Es ist ein Riesenthema in Großbritannien. Und die Briten haben eben seit dem Brexit ein noch größeres Problem damit als vorher und brauchen diesen Schulterschluss mit der EU. Keir Starmer wird das heute Abend gesondert beim Dinner mit dem französischen Präsidenten Macron besprechen. Aber natürlich, Einigung wird es dann nur geben, wenn die EU insgesamt im Boot sitzt.
Christine Heuer war das über das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft bei Oxford. Schönen Dank. Er ist bereits im März vergangenen Jahres festgenommen worden, der amerikanische Reporter Ivan Gershkovich. Seitdem sitzt er in russischer Untersuchungshaft. Jetzt scheint aber plötzlich alles ganz schnell zu gehen. Schon nach dem zweiten Verhandlungstag erklärte das zuständige Gericht die Beweisaufnahme für abgeschlossen. Mehr dazu von Björn Blaschke.
Die Schlussplädoyers seien für morgen angesetzt. Das teilte das Gericht am Verhandlungsort in der Stadt Jekaterinburg mit. Ob morgen auch ein Urteil verkündet wird, ist allerdings nicht klar. Der Prozess war erst Ende des vergangenen Monats eröffnet worden und wurde dann auf Mitte August vertagt. Nach einem Antrag der Verteidigung auf einen früheren Termin kam dann heute als zweiter Prozesstag zustande. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie üblich bei dieser Art Anklage. Ivan Gershkovich wird Spionage vorgeworfen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hatte den Reporter des Wall Street Journals am 29. März 2023 in Jekaterinburg festgenommen. Er soll nach Darstellung der Staatsanwaltschaft versucht haben, für die CIA an geheime Informationen über eine russische Waffenfabrik zu gelangen. Bei einer Verurteilung drohen dem 32-Jährigen bis zu 20 Jahre Haft in einer Strafkolonie. Erst gestern aber hatte Russlands Außenminister Sergei Lavrov während einer Pressekonferenz gesagt, es liefen vertrauliche Gespräche über einen etwaigen Gefangenenaustausch. Wir haben unwiderlegbare Beweise dafür, dass Gershkovich an Spionageaktivitäten beteiligt war. Die Geheimdienste beider Länder pflegen nach Vereinbarung zwischen den Präsidenten Putin und Biden vom Juni 2021 Kontakte, um zu prüfen, ob jemand gegen einen anderen ausgetauscht werden kann. Es gibt solche Kontakte. Mit einem Angriff auf den Journalismus hat das nichts zu tun. Möglicherweise sind diese vertraulichen Gespräche über einen Gefangenenaustausch auch der wahre Grund dafür, dass die Verhandlung nun schnell zu Ende geht. Sollte Gershkovich Teil eines Gefangenenaustausches zwischen den USA und Russland werden, müsste ihn ein Gericht zunächst verurteilen. Erst nach einem rechtskräftigen Urteil könnte ihn Präsident Putin gegebenenfalls begnadigen und Gershkovich freikommen.
Björn Blaschke war das mit seinem Bericht. Und wir bleiben in Russland, denn trotz bestehender Sanktionen gelangt offenbar immer noch sensible Technik aus Deutschland in die Hände der russischen Rüstungsindustrie. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen jetzt ein Netzwerk, mit dem Sanktionen wohl gezielt umgangen werden. Benedikt Strunz berichtet.
Im Zentrum des Netzwerkes steht die türkische Firma Enütek mit Sitz in Istanbul. Die Recherchen zeigen, dass die Firma allein im Jahr 2023 Spezialtechnik im Wert von mehr als 7 Millionen Euro nach Russland geliefert hat. An einen Konzern, der auch für die russische Rüstungsindustrie arbeitet. Bei den Produkten handelt es sich vor allem um sogenannte Dual-Use-Güter. Diese können sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich eingesetzt werden. Die Recherche stützt sich auf Import- und Exportdaten, die NDR, WDR, SZ und Le Monde sowie die ukrainische NGO Statewatch ausgewertet haben. Demnach gelangten über die Türkei auch zahlreiche Produkte aus Deutschland nach Russland, darunter Steckverbindungen, Spezialwerkzeuge und Komponenten für den Flugzeugbau. Mal geht es bei den Bestellungen um wenige 100 Euro, mal um 6-stellige Beträge. Die betroffenen Firmen aus Deutschland, darunter etwa der Flugzeugzulieferer General Aerospace oder Infineon, erklärten auf Nachfrage, man nehme die Sanktionen sehr ernst und führe entsprechende Kontrollen durch. Die Firma Enütek ließ Anfragen unbeantwortet. Der Sanktionsexperte Benjamin Hilgenstock erklärte, dass häufig Zwischenhändler in die Umgehung der Russland-Sanktionen verwickelt seien. Er forderte die Behörden dazu auf, Zwischenhändler stärker in den Blick zu nehmen. Zudem sollten betroffene Unternehmen die eigenen Lieferketten besser überwachen.
Trotz Sanktionen gelangt also offenbar immer noch sensible Technik aus Deutschland nach Russland. Der Bericht war das von Benedikt Strunz. In Peking, da ist das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas zusammengetreten. Nur alle 5 Jahre findet dieses Treffen statt, auf dem die Parteiführung über den künftigen Wirtschaftskurs berät. Vor dem Hintergrund einer Wachstumsdelle verspricht die KP diesmal ein bisschen mehr Markt. Ruth Kirchner berichtet.
Das Abschlusskommuniqué enthält wie erwartet viele vage Ankündigungen, aber keine konkreten Maßnahmen. Die Kommunistische Partei wolle die Reformen im Land weiter vertiefen, heißt es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zum Abschluss der 4-tägigen Beratungen des Zentralkomitees. Marktmechanismen sollen verbessert werden, wie auch die Verteilung der Ressourcen. Das Zentralkomitee versprach außerdem, die Verteilung der Einkommen zu verbessern. Gemeint ist offenbar die in China weit auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich. Die soziale Stabilität solle gewahrt bleiben, heißt es in der Erklärung. Die Beratungen des Zentralkomitees waren mit Spannung erwartet worden. Chinas wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie wird weiter durch schwachen Konsum und eine Krise am Immobilienmarkt ausgebremst. Doch wenig deutet darauf hin, dass mit den Ankündigungen tiefgreifende Wirtschaftsreformen oder eine Liberalisierung gemeint sein könnten. Die KP China wolle die, so wörtlich, Lenkung der öffentlichen Meinung stärken. Gemeint ist die staatliche Zensur. Als Ziel gab die Partei aus, bis 2035 eine, wie es hieß, hochwertige sozialistische Marktwirtschaft in China aufzubauen, also weiterhin eine Mischform aus großen staatlichen Unternehmen und Privatfirmen. Mehrere Personalien bei der Tagung waren wenig überraschend. Der frühere Verteidigungsminister Li Shangfu wurde aus dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Auch der frühere Außenminister Qin Gang gehört dem Spitzengremium nicht mehr an. Beide galten als Vertraute von Staats- und Parteichef Xi Jinping, waren aber vergangenes Jahr erst aus der Öffentlichkeit verschwunden und dann ihrer Ministerämter enthoben worden.
Zum Ende der Informationen am Abend war das der Bericht aus Peking von Ruth Kirchner. Ich empfehle Ihnen noch unseren Podcast Der Tag heute mit Sonja Meschkat. Das Thema heute: die Wiederwahl Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin und Rückforderungen von Corona-Hilfen, rechtmäßig oder nicht. Was sagt eine selbstständige Friseurin dazu? Seit 17 Uhr ist der Tag in unserer DLF-App abrufbar. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und einen angenehmen Abend.